ich freue mich, heute mit euch zusammen das zweite Mal Gottesdienst im Wohnzimmer feiern zu dürfen. Und bevor wir loslegen, habe ich euch eine WhatsApp-Nachricht von Sonnys, also von der Tante meiner Frau, mitgebracht. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Sie hat Folgendes geschrieben: War gerade bei Rossmann, vor mir war ein Typ mit 8 Packungen Klopapier unter dem Arm. Ich habe ihn gefragt, ob er sein asoziales Verhalten gut findet und ob er noch alle Tassen im Schrank hätte. Darauf sagte er: Wenn Sie mit den Beschimpfungen mir gegenüber fertig sind, möchte ich gerne die Regale weiter auffüllen. Ja, ich sage jetzt nicht so viel zum Thema, aber ja, wir wollen eine gute Zeit jetzt zusammen haben. Wir wollen Gottes Wort hören, Gottes Wort lesen. Und ich will dich einfach einladen, jetzt mit mir zusammen die Bibel aufzuschlagen. Die Bibel aufzuschlagen in Matthäus Kapitel 7. Und dann lesen wir ab Vers 24. Da heißt es folgendermaßen: Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, sagt Jesus, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. So, die Frage, die ich heute ein bisschen so mit dir reflektieren will, ist so die Frage: Was ist das Fundament deines Lebens? Was ist das Fundament deines Lebens? Man muss ja ehrlicherweise sagen, es gab im Laufe der Geschichte noch nie eine Gesellschaft, die so, also in der Menschen so viel materiellen Besitz hatten, so viel Absicherungen, so viel Unterstützung, so viel Hilfen, auch staatliche Hilfen. Es gab noch nie eine Zeit in der Geschichte, in der es so war wie in der westlichen Welt heute, in der breiten Masse. Ich musste denken an eine Zeit, da war ich in Kamerun für 8 Wochen, Kamerun, Zentralafrika. Und ein Mann war mit dabei, ein bisschen älter schon, war gerade so in Rente gekommen und der wollte da eben helfen in der Mission, ja, an dieser Missionsstation wollte helfen, da was aufzubauen, war, glaube ich, ein Kfz-Mechaniker. Naja, und nach einigen Wochen ist dieser Typ etwas krank geworden. So langsam hat seine Brust gestochen. Er hat ziemliches Bruststechen gehabt, wie was auf seiner Brust liegt. Und hat irgendwann eben in Deutschland angerufen und hat gesagt: Leute, ich befürchte, ich habe einen Herzinfarkt. So, was ist passiert? Die haben ein Flugzeug, ein extra Flugzeug, das nur mit medizinischer Ausrüstung bestückt ist, losgeschickt. Mit zwei Pflegern, mit einem Arzt. Und die sind mit 3 Zwischenlandungen schlussendlich nach Kamerun geflogen und haben diesen Typen nach Hause geholt. Ja. Wie verrückt eigentlich, oder wie crazy. So, auf der anderen Seite siehst du da Leute im Krankenhaus, die sterben an Malaria und der andere wird ausgeflogen. So, in unserer Gesellschaft, da musst du dich irgendwo eher fragen, welche Versicherung nehme ich nicht? Ja. Was schließe ich denn nicht für Versicherungen ab? Im Schnitt, habe ich gelesen, hat man in der westlichen Welt 6 Versicherungen pro Person. Ja, 6 Versicherungen pro Person. Es gibt ja ein paar kuriose Versicherungen. Ich dachte, ich gebe uns mal ein paar Beispiele, wofür man sich alles versichern kann. Ja, du kannst dich zum Beispiel gegen Entführungen versichern. Also falls du entführt wirst, kriegst du dann Kohle. Das geht sogar in Amerika, wenn dich ein Außerirdischer entführt. Ja. Kriegst auch Geld dafür, falls dieser Fall eintreten sollte. Du kannst eine Hochzeitsfeier-Rücktrittsversicherung abschließen. Also jetzt nicht, wenn jemand, da Muffensausen bekommt oder so, oder kalte Füße bekommt, sondern wenn jemand krank wird, dann kriegst du dein Geld zurück. In England kannst du auch eine Zwillingsversicherung abschließen. Wenn also nicht nur ein Kind kommt, sondern da kommen Zwillinge, dann wird das zweite Kind sozusagen finanziell übernommen von dieser Versicherung. Und in England gibt es auch nochmal eine Versicherung für zum Beispiel für Golf Spieler, die können sich versichern lassen, falls ein Golfball irgendwie die Flugbahn ändert, sag ich mal, und sie ungünstig trifft. Aber auch wenn sie, heißt es Hole in One, wenn sie sozusagen mit einem Schlag treffen, dann müssen sie eigentlich normalerweise eine Runde ausgeben. Das übernimmt dann in dem Fall auch die Versicherung. Ja? Also kann eigentlich nicht schief gehen. Ich muss echt sagen, wir sind sowas von Sicherheit gewohnt eigentlich, dass wir uns irgendwelche persönlichen Katastrophen, Not, Entbehrungen, wir können uns die ja gar nicht mehr vorstellen. Und weißt du, woran du das erkennst? Das erkennst du ganz einfach daran, dass da eine Krise kommt und alle kaufen Klopapier. Wird später übrigens versteigert. Nein, also alle kaufen Klopapier. Also mal, ich habe so das Gefühl, für uns ist es keine Corona-Krise, sondern eine Chlorona-Krise, könnte man sagen. Ja? So warum Klopapier? Warum Klopapier? Du kannst ja mal auf irgendwelche Prepper-Seiten gehen und einfach mal so durchscrollen, was die empfehlen, was man auf jeden Fall haben sollte, wenn irgendwas schief geht. Ja? Da findest du relativ oben wahrscheinlich, hab genug Wasser, Medikamente, Bargeld, irgendwelche warmen Mittel, dass du dich warm halten kannst, Batterien, keine Ahnung. Ganz am Ende der Liste, ganz unten, in Klammern, kommt Klopapier. Ja. So, warum Klopapier? Ich glaube, wir haben da in dem Moment alles so, wir denken, wir hören, unsere Mitbewohner sagt, das Klopapier bei Aldi ist leer und es könnte sein, dass nichts mehr nachkommt. Wisst ihr, in unserem Kopf läuft so ein Kino ab, ja, so ein Kopfkino. Wir denken an unseren Aufzug, wo zwei Leute drin sitzen. Der Aufzug bleibt stehen, stundenlang, und der eine muss aufs Klo. Und die Kamera zeigt, wie der Typ sich quält, er läuft seine Kreise, er läuft nochmal eine Runde, nochmal eine Runde. Am Schluss sucht er nach einer Tüte. Und es passiert. Ja. So, ich glaube, in dem Moment haben wir irgendwelche solche Sachen, oder wir denken, okay, was, wenn jetzt wirklich das Klopapier ausgehen sollte, was habe ich denn für Alternativen? Können wir ja mal kurz drüber reden, ja? Also, man könnte irgendwo die Dusche, sag ich mal, mit einbeziehen. Oder auch das Waschbecken oder so. Ja? Man könnte irgendwelche wiederverwendbaren Lappen nehmen. Zeitungspapier möglicherweise. Übrigens habe ich auch ein neues Video gesehen vom Badischen Museum. Badisch, weiß nicht, Badisches Landesmuseum oder so. Die haben auf YouTube ein Video, historische Po-Säuberung. Ja? Da kannst du mal nachschauen, wie man sozusagen in der Antike oder im Laufe der Zeit sich sozusagen ohne Klopapier den Po gesäubert hat. Das hat man nämlich mit einer Gießkanne gemacht, also so eine Art Gießkanne. Die hat man einfach hinten hingehalten und dann das sozusagen gekonnt, begossen, gesäubert. Ja. Aber überleg mal, die größte Not, die wir uns irgendwo in dem Moment vorstellen können, ist, was passiert, wenn mir das Klopapier ausgeht? So, auf der anderen Seite haben wir mittlerweile so die ersten Kranken vielleicht, die wir kennen, die tatsächlich den Coronavirus bekommen haben, oder die ersten, die in Quarantäne gehen. Und wir haben Leute, die ihren Job verlieren, wir kennen Leute, die ihren Job verlieren in unserem Umfeld, Leute, die müssen auf Kurzarbeit gehen. Wir hören von Italien gestern mit 800 Toten. Es gibt irgendwelche Ausgangsbeschränkungen jetzt schon in verschiedenen Teilen. Sperren, vielleicht richtige Ausgangssperren, die auf uns warten. Wir wissen ja alles nicht so genau. Es gibt leere Innenstädte. Die Aktien, in die wir vielleicht investiert haben, verlieren an Wert. Vielleicht verliert sogar das Geld an Wert. Das wissen wir ja auch nicht. Vielleicht kommt irgendeine Inflation. Die pumpen jetzt gerade so viel Geld in den Markt. Keine Ahnung. Und irgendwo ist all das, was uns bisher Sicherheit versprochen hat, all das wird irgendwo plötzlich unsicher. Ja. Und ich glaube, in solchen Momenten merkt man erst, auf welchen Untergrund man wirklich gebaut hat. Auf was man wirklich irgendwo gesetzt hat. Und ich finde, in so einem Moment bekommen die Worte Jesu nochmal eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Bedeutung. Ja. Hast du auf Jesus und auf seine Worte gebaut? Also auf den Felsen gebaut? Hast du da dein Haus, dein Lebenshaus drauf gegründet? Oder hast du es auf deinen Job, auf dein Sparkonto, vielleicht auch auf das Gesundheitssystem oder auf was anderes gebaut, ja. Und das sind alles Dinge, die sich möglicherweise als dieser Sand erweisen könnten, der eben beim Sturm in der Krise weggespült wird. Es ist ja immer leicht, von Vertrauen in Gott zu sprechen, wenn alle Sicherheiten da sind, wenn eigentlich alles erstmal läuft. Das ist erstmal leicht. Aber wenn diese Sicherheiten wegbrechen, dann zeigt sich eigentlich erst wirklich, wenn sowas wegbricht, zeigt sich, wie stark wirklich dein Gottvertrauen ist und worauf du wirklich gebaut hast. Ich dachte mir, ich erzähle mal ganz kurz so, als Sonny und ich, meine Frau und ich, uns damals überlegt haben, ein Kind zu bekommen. Da hatten wir zwei Jobs, jeder von uns war 100% angestellt. Und das war erstmal ganz easy. Aber als wir dann nach Stuttgart gekommen sind, da konnte uns die Kirche erstmal nicht sozusagen zu 100% oder konnte mich nicht zu 100% anstellen. Und ist ja klar, wenn du ein Kind bekommst, deine Frau ist erstmal zu Hause, kann nicht zur Arbeit gehen. Und wir haben uns entschieden, dass Sonny eben nach 3 Jahren dann wieder arbeiten geht. So, und in meinem Kopf weiß ich noch, da war dann diese Frage, die irgendwo aufkam, kann ich mir ein Kind überhaupt leisten? Kann ich mir ein Kind überhaupt leisten? Und als diese Frage so aufgekommen ist, dann ist die nächste Frage in meinem Kopf aufgekommen oder so der Gedanke, hey Simon, du willst anderen was von Gottvertrauen erzählen und bei dieser Kleinigkeit kriegst du es nicht mal selber hin, ja? Nicht mal in dieser Kleinigkeit. Und als dann unsere Tochter kam, weißt du, dann ist auch finanziell das Ganze alles gut gegangen. Da ist Gott mit uns um die nächsten Schritte gegangen, es hat alles gut funktioniert. Aber das sind so die Momente, in denen du wirklich irgendwo die Treue Gottes erlebst, in denen du irgendwie merkst, ich gehe diesen Weg und ich muss mich jetzt irgendwo auf Gott verlassen und er hält wirklich. Das funktioniert wirklich. Und ich kann dir sagen, es ist auch gut für dich, wenn manchmal manche Sicherheiten wegbrechen. Das hat auch Vorteile, wenn der Sturm kommt. Aber weißt du, wenn der Sturm kommt, was bleibt? Dann bleibt nichts außer Gott. Dann bleibt nichts außer Gott. Und dann erlebt man wirklich auch diesen Halt, von der die Bibel spricht. Dann erlebt man Gott als den Tröster, als den Versorger, der mir wirklich das gibt, was ich brauche. Und ich glaube, dann kann man wirklich sagen, in solchen Momenten und aus solchen Krisen, wenn man da durchgeht, dann kann man wirklich sagen, hey, ich habe wirklich Gottes Wirken erlebt. Ich habe Gottes Wirken, Gott erlebt irgendwo. Das sind nicht nur ein paar nette Gefühle im Lobpreis, wie vielleicht bisher, wo wir eigentlich alles haben, sondern das sind wirklich dann handfeste Sachen, handfestes Eingreifen, sichtbar, wo du nachprüfen kannst, wo du nachschauen kannst, wo du dich wieder drauf berufen kannst, wo du weißt, das ist passiert, das haben andere Leute mitbekommen, das weiß ich, weil ich da real drin war in dieser Situation. So, wenn alle Sicherheiten wegbrechen, dann bleibt nichts außer Jesus. Und weißt du, das gilt jetzt nicht nur für diejenigen, die Christen sind, sondern es gilt im Endeffekt für jeden Menschen. Es gilt für jeden Menschen. Wenn du die Bildzeitung dir angeschaut hast, als diese schlimme Katastrophe in Fukushima war, da war die große Überschrift in der Bildzeitung: Betet für Japan. Und was mir einfach klar geworden ist, immer in diesen Momenten, wo wir Menschen merken, wir haben unser Leben nicht mehr selber in der Hand, da fangen wir plötzlich an, irgendwo über jemanden nachzudenken, der größer ist als wir, der über uns steht. Da kommen uns diese Gedanken und da fangen wir irgendwo an, uns neu diese Fragen zu stellen und uns irgendwo auszurichten. In Krisenzeiten, da muss man sich fragen, was wirklich hält. So, mein Opa war im Zweiten Weltkrieg Matrose auf einem U-Boot und du kannst dir mal die ZDF-Serie, das Drama, diese ZDF-Serie Das Boot anschauen, das ist eben auch so ähnlich, eben über eine U-Boot-Besatzung. Und da wirst du so ein bisschen sehen, wie die Matrosen auch so unterwegs waren. Ja, irgendwann ist meinem Dad nach vielen Jahren klar geworden, dass er eigentlich noch einen Halbbruder hat in Belgien. Ja, weil in dieser Zeit die Jungs halt ja ziemlich ausschweifend gelebt haben, sag ich mal. Aber dann ist dieses U-Boot von meinem Opa beschossen worden und ganz viele in diesem U-Boot sind gestorben. Er ist einer der wenigen gewesen, die es irgendwie rausgeschafft haben. Und in dieser Situation, in dieser absoluten Lebens, also in dieser absoluten Gefahr, in dieser Todesgefahr, da hat er innerlich irgendwo gesagt, Gott, wenn du mir jetzt hilfst, wenn du mich jetzt hier rausholst, dann werde ich dir mein Leben geben. Dann wirst du der Chef sein. Und er hat es überlebt. Und die Friedenskirche in Memmingen, die hat de facto mehr oder weniger angefangen im Wohnzimmer von meinem Opa, nach dem Krieg dann. So einer seiner Brüder war ein total überzeugter Nazi, ging zur Waffen-SS, hatte überall Tattoos, und als sie dann in russische Gefangenschaft gekommen sind, da ja, war der eben auch im Gefangenenlager, und jedes Mal, wenn er eigentlich rauskommen sollte, mussten die sich erstmal ausziehen. Die Wärter haben wieder seine Tattoos gesehen und sie haben ihn wieder zurückgeschickt. So war er da viele Jahre und kam zurück nach Deutschland als ein gebrochener Mann. Jemand, der irgendwo gemerkt hat, alles, worauf ich mein Leben gesetzt habe, war Mist und war sinnlos und war verschwendet. Aber weißt du, in dieser Zeit, als er zurückkam, hat er irgendwann auch sein Leben Jesus gegeben und wurde einer der Ältesten in dieser, auch in dieser Gemeinde in Memmingen. Wenn alle Sicherheiten wegbrechen, wer bleibt? Es bleibt Jesus. Jesus bleibt. Und wenn wir uns dann auf ihn werfen, dann erleben wir eben wirkliches Getragensein. Dann erleben wir echten Frieden. Dann erleben wir all das, wovon die Bibel redet. Übernatürliche Führung, Gottes Kraft, liebevolle Annahme auch. Unabhängig davon, was in meiner Vergangenheit war. Ich kann noch so viel Mist gebaut haben. Da ist Annahme für mich. Da ist seine Liebe für mich da. Ich würde gerne mit uns an dieser Stelle Psalm 23 zusammenlesen. Du darfst auch nochmal deine Bibel aufschlagen. Psalm 23 ist wahrscheinlich einer so der, also ist sicherlich der bekannteste Psalm der Bibel, könnte man sagen. Und einfach ein Psalm, der unglaublich viel Kraft, finde ich, entwickelt und auch für unsere Zeit unglaublich stark ist. Ich lese vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. So, das ist ein starker Psalm. Und weißt du, irgendwo so ein Höhepunkt dieses Psalms ist, dass der Hirte eben nicht nur in den guten Zeiten, wo schönes Wetter ist und so weiter, da ist, sondern dass er auch mit ist im Tal des Todesschattens. Also vielleicht so im schlimmsten Moment des Lebens ist er da. Und genau in diesem Moment, da begegnet er wie? Da begegnet Gott als der Tröster, oder? Da begegnet Gott als der Tröster, als der, der leitet, als der, der bewahrt und als der, der Halt gibt. Ja. Ich habe vorher schon erzählt von meiner Zeit in Kamerun. In Kamerun habe ich echt viele krasse Geschichten erlebt. Und eine Geschichte war, dass an einem Abend die Pastoren, die waren so nebenan, waren die in so einem Zimmer, haben sich getroffen gehabt von dieser christlichen Bewegung, dass die zu uns rüberkamen und gesagt haben, also wir waren so als Bibelschüler zu dieser Zeit da und zu uns gesagt haben, hey, könnt ihr mit rüberkommen, wir wollen für so Leute beten. Klar, wir sind mit rüber, da war ein junges Ehepaar, ein kleines Mädchen dabei gehabt. Und wir haben für sie gebetet, sicherlich eine Stunde lang gebetet wie die Weltmeister, um Schutz, um Bewahrung, um Versorgung, um alles Mögliche. Ich wusste nicht genau, wofür beten wir jetzt eigentlich. Ich habe die mir angeschaut, die sahen ziemlich normal aus, ja. Sah alles gut aus, die haben mich angelächelt, ja. Und als wir fertig waren mit Beten, ja, die meisten anderen wussten ja, worum es ging, ich habe halt einfach allgemein mitgebetet gehabt, da haben die mir die Geschichte erzählt, oder beziehungsweise der Pastor hat mir die Geschichte von ihnen erzählt, während sie daneben standen. Und die Geschichte ist folgende, dieses Ehepaar, die haben irgendwann mal, so sie waren keine Christen, haben eine andere Glaubensrichtung gehabt und irgendjemand hat ihnen eine Bibel geschenkt und sie haben sich erstmal ziemlich drüber geärgert. Ja. Aber weil sie halt daheim lag, haben sie irgendwann angefangen, diese Bibel zu lesen. Und sie haben diese Bibel gelesen von Jesus. Und Jesus hat sie total begeistert, hat sie irgendwie gepackt. Und schlussendlich waren sie an dem Punkt, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen diesem Jesus unser Leben geben. So, sie haben es ihrer Großfamilie erzählt. Und diese Großfamilie, also Tanten, Onkels und so weiter, Brüder, Schwestern, die waren richtig aggro, die waren richtig sauer. Und sie haben sich entschlossen, dieses Ehepaar zu vergiften. So, in Kamerun ist es jetzt nicht so ungewöhnlich. In der Zeit, wo ich da war, hatten sie einen unten vergiftet, der kam ins Krankenhaus und nach ein paar Stunden war es das. Ja. Ich war dann auch auf der Beerdigung von dem. Und dieses Ehepaar isst, trinkt, ich weiß nicht genau, wie das ablief, das Vergiftete. Und sie merken, irgendwas stimmt nicht. Und sie fangen an, zu diesem Jesus, an den sie neuerdings glauben, zu rufen und sagen, Jesus, bitte helf uns. Und als dann irgendwann die Großfamilie kam, um zu schauen, ob alles jetzt funktioniert hat, merken die, die sind noch hier quicklebendig und es hat ihnen überhaupt nichts gemacht. Und die waren so sauer, dass sie die verprügelt haben, aus dem Haus rausgeschmissen haben und die ganze Bude abgerissen haben. Und dieses Ehepaar saß dann 2 Wochen auf der Straße, bis irgendwo Christen die gefunden haben und diese Geschichte mitbekommen haben. Und dann sind sie 200 Kilometer eben in diesen Ort gekommen, wo wir waren. Und weißt du, das, was mich irgendwo so begeistert hat, auch so herausgefordert hat, war, da stehen vor mir Menschen, du siehst ihnen nicht irgendwo an, dass sie alles erlebt haben. Da ist Freude, da ist Friede, da ist irgendwo Ruhe, da ist Gelassenheit. Die haben so was Krasses ausgestrahlt, so das Gegenteil von allem, was so ihre Umstände eigentlich sagen. So, warum? Ganz einfach, weil sie Jesus zum Fundament, zum Fels ihres Lebens gemacht haben, ihres Lebenshauses. So, das ist ihr Geheimnis. Und jetzt nochmal die Frage an dich. Worauf baust du dein Lebenshaus? Worauf baust du dein Lebenshaus? Baust du es auf irgendwelche vergänglichen Sicherheiten, die jetzt auch gerade in dieser Krise eben sich eher als Sand erweisen? Oder baust du es auf den Fels, nämlich auf Jesus? Das ist die Frage. Bist du nur ein Abnicker, ein Hörer, der irgendwie sagt, ja, ja, ja? Oder setzt du wirklich um, was Jesus sagt? Bist du ein Hörer oder ein Täter? So, in unserem Gleichnis, da ist dieser Törichte, und dieser Törichte, der sein Haus auf Sand gebaut hat, das ist ja jemand, der sieht aus, in diesem Gleichnis sieht aus wie ein echter Nachfolger, sieht aus wie jemand, der eben sagt, ich bin Christ und klar und so weiter, aber der nicht wirklich mit Jesus verbunden ist und der vor allem auch nicht das tut, was Jesus gesagt hat, sondern er hört es zwar, aber er tut es nicht. Und wir merken einfach in diesem Gleichnis, hören reicht nicht. Es geht nicht nur um Hören. Ja, wir können jeden Sonntag in den Gottesdiensten gesessen haben, alles abnicken. Es geht nicht um Hören, sondern wir müssen auch entsprechend den Anweisungen des Hirten handeln. Das ist wichtig. Und dann erst haben wir unser Haus wirklich auf festem Grund gebaut. Und dann erst kannst du den Stürmen des Lebens wirklich trotzen. Und dann werden dir Güte und Gnade folgen, wie wir es im Psalm 23 gelesen haben, und zwar dein Leben lang. So, das ist das Entscheidende. Lass mich noch was sagen über dieses Güte und Gnade werden mir folgen, sagt David, mein Leben lang. Das ist ja eine starke Aussage. Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Das kann er über sich sagen. So, das sind 2 große Worte, Güte und Gnade. Ja, Güte, das sagt was über das Wesen Gottes irgendwo aus. Hey Gott, er ist gut. Er ist gütig. Er ist gut. Und Güte wird dir folgen, weil er gut ist, weil er für dich das Beste hat, weil er für dich das Beste will, weil er dich tragen will, weil er für dich da sein will. Ja, das ist eine Verheißung, die dir gilt. Gnade ist auch so etwas, was erstmal was über das Wesen Gottes aussagt. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, kannst du auch sagen. Gott ist liebevoll. Das sind alles Sachen, wie dieses Wort in der Bibel eben auch benutzt wird, das da im Hebräischen steht. So, er ist barmherzig, er ist voller Liebe. Er ist der Vater, der dich an der Hand nimmt. Ja. Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn auf immer. Ja. So, diese beiden Begriffe, diese Verheißung, diese beiden Begriffe zeigen eigentlich in dieselbe Richtung. Das ist ein Versprechen Gottes, dass er auf deiner Seite ist und dass er die Türen in deinem Leben öffnen will, immer wieder aufs Neue. Dass er sogar bereit ist in diesem Psalm, dir einen Tisch zu bereiten im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht deiner Probleme, im Angesicht deiner, wenn Sicherheiten wegbrechen, wenn irgendwo das nicht mehr da ist. Ja, er will dir einen Tisch bereiten, vorbereiten, decken im Angesicht deiner Feinde. Und auch in dieser Zeit will er dir die Fülle geben. Da heißt es, er will dein Becher überfließen oder der Becher fließt über. Ja, das zeigt einfach, hey, Gott will auch in dieser Zeit der Probleme, der Herausforderungen, des inneren Konflikts irgendwo, will er dir die Fülle geben. Und das darfst du wissen. Er will dich versorgen, er will dir Frieden geben. Und ich will dich so ermutigen, dich in allem auf diesen Jesus zu werfen. Auch in dieser Zeit, wenn manche Ängste da sind, wenn manche Sorgen da sind, dass du dich auf diesen Jesus wirfst. Egal, was vielleicht noch kommt, vielleicht kommen irgendwelche Ausgangssperren, vielleicht wird jemand von uns selber krank. Ich meine, am Schluss sollen 60-70% der Bevölkerung das Coronavirus haben. Ja, also, ist so. Lass mich nochmal Martin Luther zitieren. Martin Luther sagt, wer sich an Gottes Barmherzigkeit gläubig hält, der weicht nicht zurück, der siegt. Wer sich an Gottes Barmherzigkeit, oder man könnte auch übersetzen, wer sich an Gottes Güte gläubig hält, der weicht nicht zurück, der siegt. Hey, und in dieser Gewissheit dürfen wir dann echt aktiv in diese Welt hineinwirken. Aktiv in dieser Welt sein. Ein paar Gedanken so, das wurde vorher schon angesprochen. Das eine ist, diszipliniere dein Leben in dieser Zeit. Schau, dass du wirklich in dieser Zeit überlegst, wann will ich aufstehen, wann will ich Zeit mit Gott verbringen, wann will ich Sport machen, wie will ich Sport machen. Wann will ich auch nicht mehr Social Media machen? Wann will ich auch nicht mehr Fernsehen? Das wirklich einteilen und einfach sagen, hey, ich will diese Zeit nutzen. Planung reinbekommen in dein Leben, das glaube ich sehr wichtig. Und das andere ist einfach allgemein, ergib dich nicht in dein Schicksal, sondern sei eben aktiv. Da gibt es neue Möglichkeiten, die heute da sind. Wo wir kreativ sein dürfen, wo wir überlegen dürfen, wie können wir Menschen helfen? Wie können wir Chancen nutzen? Wie können wir Dinge bewegen? Wie können wir aktiv hineinwirken in diese Zeit? Ich glaube, da gibt es so vieles, was wir heute sehen dürfen, ja. So Sachen wie, geh weiterhin zu deinem Bäcker und kauf da ein, ja. Überleg dir, wie kann ich irgendwo in meinem Umfeld auch einfach durch meinen Lebensstil in dieser Zeit ein Segen sein? Ergib dich auch nicht in dein Schicksal, wenn vielleicht tatsächlich du mit deinem Job gerade Probleme hast, sondern hey, es gibt auf der anderen Seite wieder viele neue Jobs, ja. So Sachen wie beim Lidl Regale einräumen, ja. Ich habe mich beim Lidl beworben zum Regale einräumen. Die haben aber schon genug andere, die sich da beworben haben, okay? Du kannst dich als Erntehelfer bewerben, ja? Die ganzen Erntehelfer fallen gerade weg. Du kannst dich in irgendeinem Altenheim bewerben. Ich habe mal ein FSJ im Krankenhaus gemacht, die würden mich sofort nehmen, ja? Es gibt wirklich neue Möglichkeiten auch, wenn man sich nicht zu schade ist, irgendwo anzupacken und Dinge zu tun. Und ich will dich echt ermutigen, sei jemand, der anpackt, der sich nicht einfach in sein Schicksal ergibt sozusagen, sondern der aktiv hineinwirkt in diese Welt. Ich will abschließen mit einer meiner Lieblingsgeschichten. Oder was heißt Lieblingsgeschichten? Einer der Geschichten, die mich am meisten bewegt haben. Das trifft es eher. Ja. Meine Oma, vor einigen Jahren ist sie gestorben. Sie war 97 Jahre alt. Und so bevor sie gestorben ist, hat meine Mutter mich angerufen und hat gesagt, hey, deine Oma liegt im Sterben, dass du Bescheid weißt. Und dann bin ich hingefahren, sie zu besuchen, ja, und da waren zwei Onkels von mir, ein Cousin von mir, und meine Oma ist immer begeistert gewesen von Jesus, immer on fire gewesen für Jesus. Und ich kam da rein, mein Onkel, wir sind dann alle zusammen nochmal rein mit ihr, und sie hat, mein einer Onkel hat voll geweint, und er glaubt nicht an Jesus, ja, und sie hat ihm irgendwo sowas gesagt von wegen, hey, wein mal nicht, wir werden uns im Himmel wiedersehen, gell, also im Sinne von, gib mal Gas und fang an, Jesus zu suchen. Und dann sagt der andere Onkel so, hey, unser Onkel aus Amerika, ich habe einen Onkel in Amerika, der konnte leider nicht mehr kommen. Und sie sagt so, ach, kein Problem, den werde ich eh im Himmel wiedersehen. Und ich dachte mir, boah, krass, ja. Und dann hat sie sich so mit letzter Kraft irgendwie aufgerichtet, hat gesagt, Jesus ist Sieger, Halleluja. Normalerweise hat die nur noch, also man musste der immer so eine Schnabeltasse zu trinken geben, aber da war irgendwo noch die Power da. Und als dann alle rausgegangen sind aus diesem Zimmer, da habe ich gesagt, hey Oma, gib mir doch mal noch was mit für mein Leben. Einfach ein paar Gedanken. Was muss ich mir merken? Was ist wirklich wichtig? Und sie hat mir Folgendes gesagt. Sie hat mir gesagt, Simon, gib alles für Jesus. Wir haben in dieser Welt nichts zu verlieren. Gib alles für Jesus. Wir haben in dieser Welt nichts zu verlieren. Und weißt du, dieser Satz, der hat mich wirklich beschäftigt, weil, weißt du, da ist eine Person, sie ist 97 Jahre alt. Sie hat irgendwo den Ersten Weltkrieg schon mitbekommen, den Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Sie hat 13 Kinder gehabt, hat 3 davon beerdigt, hat ihren Mann beerdigt. Diesen Wandel des Geschichtslexikons de facto, sie hat die Geschichte selber erlebt, ja. Und am Ende ihres Lebens, ihres erfüllten Lebens voller krasser Momente, auch mit manchem Leid, mit vielen Dingen, die sie erlebt hat, kann sie sagen, hey, gib alles für Jesus. Wir haben in dieser Welt nichts zu verlieren. Und hey, das will ich dir auch zurufen. Gib alles für diesen Jesus. Hey, was haben wir schon zu verlieren? Bau dein Fundament auf ihn. Und ich sag dir was, alle anderen Sicherheiten, wenn sie gehen, Jesus wird bleiben. Er wird immer bleiben. Und er wird immer Halt geben. Und er wird mit uns weitergehen. Und das ist das Entscheidende. Thank you.